NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Israels Premier Netanyahu besucht die EU und im Mittelpunkt der Gespräche steht natürlich Jerusalem. Dazu auch unser Kommentar. Russlands Präsident Putin ist überraschend nach Syrien gereist und hat verkündet, einen Großteil seiner Truppen aus dem Land abzuziehen. Die SPD ist jetzt bereit, über eine große Koalition zu sprechen und Merkel drückt nun aufs Tempo. Und die Grünen müssen sich nach dem Jamaika-Ende neu orientieren, auch an der Parteispitze. Zunächst aber gucken wir nach New York, denn mitten in Manhattan, mitten im morgendlichen Berufsverkehr, nicht weit vom Times Square und dem großen unterirdischen Fernbusbahnhof entfernt, da ist heute eine Bombe explodiert. Passiert ist Gott sei Dank nicht viel. Einige Menschen sollen leicht verletzt sein. Der Bürgermeister sagt, das war ein Terroranschlag. Aus New York, Kai Clement.
Bombenexperten rücken aus, Sirenen heulen, Straßensperrungen, U-Bahn-Umleitungen. Es ist ein Trauma, das New York nun bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit erlebt. Die ersten Berichte am Morgen seien zweifellos sehr beängstigend gewesen, verstörend geradezu, so New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Gegen 7.20 Uhr Ortszeit zündet der Täter einen offenbar recht primitiven Sprengsatz an seinem Körper, ausgerechnet in der Enge eines unterirdischen Tunnels zwischen zwei U-Bahn-Stationen, dem bei Touristen so beliebten Times Square und der Port Authority. Der Busbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Metropole. Wenn man von einer Bombe in der U-Bahn hört, dann ist das einer der schlimmsten Albträume. Die Wirklichkeit hat sich dann zum Glück etwas besser dargestellt als unsere ersten Ängste. Keine 2 Stunden ist die Explosion zu diesem Zeitpunkt her. Da versammeln sich der Polizeichef, der Bürgermeister und der Gouverneur zu einer Pressekonferenz draußen vor der Port Authority, diesem riesigen Busbahnhof im Herzen von Manhattan. Der Täter sei 27 Jahre alt, er ist festgenommen, sein Name bekannt. Er selbst ist offenbar am schwersten verletzt. Ein Foto zeigt ihn am Boden mit aufgerissener, rußgeschwärzter Kleidung. Darüber hinaus gäbe es 3 Leichtverletzte, so die Feuerwehr. Bürgermeister Bill de Blasio zeigt sich aufgewühlt und erleichtert zugleich. Lassen Sie mich klar sein, dies war ein versuchter Terroranschlag. Gott sei Dank hat der Täter seine Ziele letztlich nicht erreicht. Die Polizei schließt den Busbahnhof zwar vorübergehend, scheint die Lage aber doch so weit unter Kontrolle zu haben, dass sie ihn rund 2 Stunden später schon wieder öffnen kann. Der ehemalige Polizeichef New Yorks, Bill Bratton, hat bereits kurz nach der Tat spekuliert, wer der Täter denn sein könne. Hinweise, die die Behörden bislang so noch nicht im Detail bestätigt haben. Die vorläufigen Informationen aus Polizeiquellen, die ich habe, und das betone ich, vorläufige, besagen, es ist ein Mann Mitte 20, womöglich aus Bangladesch, der seit 7 Jahren im Land ist, der die Waffen angeblich im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat gezündet hat. New Yorks Gouverneur sagt, Tatsache sei es nun einmal, die Stadt der Freiheitsstatue sei ein Angriffsziel für viele. Erst im Oktober war ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat mit einem Auto einen Radweg entlang gefahren und hatte dabei 8 Menschen getötet. Bürgermeister Bill de Blasio erklärt, es gebe keine weiteren Drohungen gegen die Stadt derzeit. Man müsse jetzt die Untersuchungen abwarten, aber es habe sich doch offenbar um einen Einzeltäter gehandelt. Wir sind ein Leuchtturm für die Welt. Wir zeigen, dass eine Gesellschaft mit vielen Religionen funktionieren kann und wir zeigen, dass Demokratie funktioniert. Unsere Feinde wollen das unterminieren. Terroristen wollen das unterminieren.
Aus New York war das Kai Clement. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist heute bei der EU. Das war seit langem geplant. Ursprünglich hatte ihn der Außenminister Litauens zu einem informellen Frühstück nach Brüssel eingeladen. Dann wurde daraus ein offizielles Treffen und dann kam vergangene Woche die Erklärung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Und Netanyahu nutzte natürlich heute sein Forum, um von der EU zu fordern, es Trump gleich zu tun. Kai Köstner aus Brüssel.
Frieden fußt auf der Anerkennung der Realität. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, niemand kann das leugnen. Während aus Netanjahus Sicht die Trump-Kehrtwende überhaupt erst die Chance auf Frieden eröffnet, ist es aus Sicht der Europäer umgekehrt. Die einseitige Entscheidung des US-Präsidenten macht eine Friedenslösung schwieriger. Die einzig realistische Lösung für den Konflikt zwischen Israel und Palästina liegt in zwei Staaten. Mit Jerusalem als der Hauptstadt sowohl des Staates Israel als auch des Staates Palästina. Unterstrich die EU-Außenbeauftragte Mogherini. Doch wie viel Selbstbewusstsein die Trump-Entscheidung Netanjahu eingeflößt hat, verdeutlicht dessen Prophezeiung, die Europäer würden die USA sicher bald kopieren. Ich glaube, dass alle oder die meisten europäischen Staaten ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen werden. Dass dies kein gemütliches Adventsfrühstück werden würde, war schon im Vorhinein klar. Mogherini jedenfalls gab die Antwort auf die Prophezeiung ihres Gastes nach dem Treffen vor Journalisten. Er kann seine Erwartungen an andere richten. Von Seiten der EU-Staaten wird das nicht passieren. Nun ist aber auch klar, dass sich die EU schwer tut, in der Streitfrage mit einer Stimme zu sprechen. Insofern muss es fast schon als Erfolg gelten, dass, wie Diplomaten bestätigen, keiner in der etwa zweistündigen Sitzung offen ankündigte, Trumps Schritt nachzuvollziehen. Allerdings ist auch klar, eine ebenso deutliche wie gemeinsame Erklärung aller 28 zur Jerusalem-Frage gibt es nach wie vor nicht, weil Ungarn dies verhinderte. Gleichzeitig war der EU-Staat Litauen mit dafür verantwortlich, dass Netanjahu überhaupt einen Auftritt in Brüssel bekam. Die Balten sprachen im Alleingang eine Einladung aus, woraufhin die EU nicht mehr anders konnte, als das Frühstück zu organisieren. Wollte sie nicht einen Eklat riskieren. Europa kann eine Rolle spielen, eine stärkere als bisher, aber das ist unmöglich ohne direkte Kontakte. Befand Litauens Außenminister Linkevičius nun in Brüssel. In der Tat wünscht sich die EU beim Friedensprozess nicht nur mehr Mitsprache, sondern auch, dass der überhaupt weitergeht. Wirklich Gewicht in die Nahost-Waagschale werden die Europäer aber nur werfen können, wenn sie als geschlossen wahrgenommen werden. Die EU-Außenbeauftragte macht aber auch deutlich, dass sie sich eine Friedenslösung ohne die USA nicht vorstellen kann.
But there can be no
Die Vereinigten Staaten sollten aber nicht der Illusion erliegen, dass eine US-Initiative allein erfolgreich sein kann. Vom israelischen Premier erfuhren die Europäer nicht allzu viel darüber, wie er sich den Fortgang des Friedensprozesses vorstellt. Netanjahu verwies lediglich auf US-Pläne, die bald vorgelegt würden. Die EU-Außenbeauftragte versäumte es während des Besuchs nicht, in schärfstmöglicher Form, wie sie sagte, Angriffe auf Juden auch in Europa und Attacken auf Israel zu verurteilen. Kurz vor dem EU-Treffen noch hatte Netanjahu den Europäern Scheinheiligkeit vorgeworfen, weil sie zwar die Trump-Entscheidung gebrandmarkt hätten, nicht aber Raketenangriffe auf Israel.
Aus Brüssel war das Kai Küstner. Der Besuch von Israels Premier Netanjahu ist also ein schwieriger Termin für die Europäische Union. Zum einen, weil Netanjahu als Hardliner im Nahostkonflikt kein einfacher Gast ist. Zum anderen aber, weil die EU-Staaten eben keineswegs einig sind oder mit einer Stimme sprechen. Und das macht natürlich auch eine mögliche europäische Vermittlung im Nahostkonflikt schwierig. Ralf Siener kommentiert.
Israels Premier Benjamin Netanjahu tut das einzig Richtige. Seit 22 Jahren ist er der erste israelische Premier, der nach Brüssel kommt und mit der EU spricht. Formell auf Einladung von Litauen, de facto auf seine eigene Initiative. Seit 22 Jahren schafft es die zögerliche und zerstrittene Europäische Union nämlich nicht, über ihren eigenen Schatten der Ängstlichkeit zu springen und gemeinsam proaktiv einen israelischen Ministerpräsidenten einzuladen. Noch nicht einmal jetzt, in den Zeiten des Totalausfalls namens Trump, der mit seiner Jerusalem-Entscheidung die ohnehin fragwürdige Vermittlerrolle der parteiischen USA endgültig ad absurdum führt, und Israel mit dieser Entscheidung indirekt ermutigt, sich weniger denn je um das Völkerrecht zu scheren. Trump sorgt als Netanjahus Zwillingsbruder im Geiste dafür, dass die EU jetzt am Zug ist und sich nicht mehr drücken kann. Die Europäische Union ist ab sofort der einzige seriöse Vermittler im Nahostkonflikt. Denn die EU meint es im Gegensatz zu den USA ernst mit beiden Konfliktparteien. Es ist die Europäische Union, welche den Staat Israel schützt, vor dessen gefährlichsten Gegner namens Iran. Und zwar durch den von der EU ausgehandelten Atomdeal, der verhindert, dass die Israel-Hasser in Teheran atomar aufrüsten. Gut, dass Federica Mogherini, das außenpolitische Gesicht der EU, es nach 3 Jahren Amtszeit endlich schafft, Netanyahu das in Brüssel zu erklären. Die EU ist gleichzeitig der zahlungskräftigste Partner der Palästinenser und weltweit der einzige Verbündete der Friedliebenden unter ihnen. In ihrem Jerusalem-Bericht weisen EU-Diplomaten darauf hin, dass Israels Politik im annektierten Ostteil der Stadt systematisch das palästinensische Leben untergräbt, palästinensische Häuser abreißt und den Zugang zu Schulen und medizinischer Versorgung beschränkt. Konsequent sorgt Brüssel dafür, dass Exportprodukte aus illegalen israelischen Siedlungen nicht zollfrei in die EU kommen können. An einer Friedenslösung interessierte Palästinenser haben nur 2 Ansprechpartner: die christlichen Organisationen in Israel und die EU in Brüssel. Die Europäische Union ist als engagierter Partner beider Seiten die letzte schwache Hoffnung im Nahostkonflikt. Nur eine schwache Hoffnung, weil die EU Trumps Geistesverwandte in ihren eigenen Reihen hat. In der Jerusalem-Frage zum Beispiel Ungarns Staatschef Viktor Orban. Dennoch tut Benjamin Netanyahu das einzig Richtige. Er spricht mit Brüssel. Denn die Europäische Union ist die letzte schwache Hoffnung im Nahostkonflikt. Die Alternative heißt Intifada.
Die Rolle der Europäischen Union im Nahostkonflikt, kommentierte Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Syrienkrieg hat die Regierung von Bashar al-Assad 2 große Verbündete, den Iran und Russland. Und Russland stärkt dem syrischen Diktator seit 2 Jahren auch mit Luftangriffen den Rücken. Zusammen mit dem Iran und der Türkei hat Russland auch die Syrien-Gespräche in Astana initiiert. Heute war Präsident Wladimir Putin auf dem Weg in die Türkei und nach Ägypten. Und vorher hat er überraschend einen Abstecher nach Syrien gemacht und angeordnet, russische Truppen aus dem Land abzuziehen. Aus Moskau Hermann Krause.
Wladimir Putin auf einer Osttour. Am Mittag traf er auf einem russischen Militärstützpunkt in der Provinz Latakia ein. Begrüßt wurde er am Flughafen von dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Wie schon früher umarmten sich die Präsidenten freundschaftlich. Dann nahmen Putin und Assad gemeinsam eine Militärparade ab. Russische Soldaten marschierten an einer Tribüne vorbei. Putin erteilte dem ebenfalls anwesenden russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu die Order. Dem Verteidigungsminister befehle ich, beginnen Sie mit dem Abzug der russischen Streitkräfte. Die Heimat wartet auf die Soldaten. Wir danken für euren Dienst. Seit September 2015 fliegt das russische Militär Luftangriffe gegen Stellungen der Terroristen, aber auch gegen Gruppierungen, die gegen Bashar al-Assad aufbegehrten. Als engster Verbündeter Assads schickte Putin auch russische Soldaten, die direkt an der Front mitkämpften. Für Russland ging es stets darum, den Machthaber, dem schwere Menschenrechtsverletzungen nachgesagt werden, zu stützen. Dieser Einsatz wurde heute also quasi teilbeendet, denn es bleiben noch russische Einheiten in Syrien. Syrien konnte erhalten bleiben als unabhängiger, souveräner Staat. Die Flüchtlinge können nun in ihre Häuser zurückkehren. Es wurden Grundlagen geschaffen für eine politische Regelung unter der Schirmherrschaft der UNO. Zusammen mit der Türkei und dem Iran versuchte Russland, zwischen Opposition und Assad zu vermitteln. Aufgrund der militärischen Überlegenheit der syrischen und russischen Streitkräfte aber nahm deren Einfluss ständig ab, sodass die Position Assads von Monat zu Monat stärker wurde. Die enge Verbundenheit Russlands mit Syrien erklärte Putin dann seinen Soldaten so: Hier in Syrien, weit ab von den Grenzen der Heimat, verteidigt die auch unser Land, Russland. Die Einheit Syriens konnte erhalten werden, so haben wir die Attacken der Terroristen abgewehrt. Sie haben auch offen und frech unser Land bedroht. Wie aktiv Wladimir Putin Nahostpolitik betreibt, zeigte sich auch später bei seinem Besuch in Ägypten. In Kairo traf er mit Präsident al-Sisi zusammen. Beide betonten die engen freundschaftlichen Beziehungen. Ägypten und Russland hätten eine strategische Partnerschaft. Als deutliches Zeichen der Zusammenarbeit, Russland baut in Ägypten ein Kernkraftwerk in dem Ort El-Daba, 130 Kilometer von Kairo entfernt. Ohne die Entscheidung Trumps, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, direkt zu erwähnen, nannte Wladimir Putin einseitige Schritte, die den Frieden in der Region bedrohen, eine überflüssige Provokation.
Der SPD-Parteitag hat Ende vergangener Woche die Weichen gestellt für Gespräche über eine große Koalition. Naja, so in etwa jedenfalls. Ergebnisoffen, wie Parteichef Martin Schulz das Ganze nennt. Und die Basis hat keineswegs aufgehört zu grummeln. Geschlossenheit sieht sicher anders aus. Die Bundeskanzlerin allerdings, die drückt jetzt aufs Tempo. Angela Merkel will schnell mit der SPD sprechen. Aus Berlin, Julia Barth.
So sehr die SPD sich noch windet, von einer Neuauflage der Großen Koalition zu sprechen, so sehr wirbt die Union für genau dieses Regierungsbündnis. Denn nicht nur die Kanzlerin ist der Überzeugung,
dass wir stabile Regierungsverhältnisse für die Voraussetzungen halten, die das möglich macht, die anstehenden Probleme, sei es im Lande oder sei es eben auch in der Verantwortung für Europa und die Welt handlungsfähig zu sein.
Und darin, so Angela Merkel, sei sich der komplette CDU-Vorstand einig. Also auch diejenigen in der Union, die zuletzt laut über eine Minderheitsregierung nachgedacht haben, wie etwa der CDU-Finanzpolitiker Jens Spahn. Genau richtig findet NRWs Ministerpräsident Armin Laschet, der in einer Minderheitsregierung keine Alternative sieht.
Natürlich macht das politikwissenschaftlich Spaß, mal zu sehen, ob das auch in Deutschland geht. Aber die Lage ist eigentlich zu ernst für solche Experimente.
Argumente, mit denen sich die SPD so schnell nicht in ein Regierungsbündnis drängen lassen will. Die Sozialdemokraten meinen es ernst mit den ergebnisoffenen Gesprächen, sagt der frisch gekürte Generalsekretär Lars Klingbeil im ARD-Morgenmagazin.
Es geht ja nicht nur um die Frage Große Koalition. Wir haben ja durchaus auch Zwischenstufen, wir haben Kooperationsmodelle, wir haben Tolerierungsmodelle. Auch darüber wollen wir mit der Union reden.
Entscheidend seien für seine Partei am Ende die Inhalte. Und da sieht sich die SPD in der selbstbewussten Position, die Hürden für die Union hochzulegen. Zum Beispiel mit der Forderung nach einer Bürgerversicherung oder der Idee von Vereinigten Staaten von Europa.
Also wenn sie nicht bereit ist, Milliarden in Bildung zu investieren, uns im Gesundheits- und Pflegebereich neu aufzustellen, zum Beispiel auch Kinderarmut zu bekämpfen, dann wird die SPD auch irgendwann sagen, wir können diese Gespräche nicht weiterführen. Und dann kann eine Konsequenz eben sein, dass es Neuwahlen gibt.
Die, wenn es nach CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht, möglichst schnell eingeläutet werden sollten für den Fall, dass eine Minderheitsregierung die einzige Option bleibt. Soweit will Dobrindt jetzt aber noch nicht denken. Stattdessen erklärt er seine Vorstellung davon, was sich im Vergleich zur letzten Großen Koalition ändern muss. Zwar sei die Bundesregierung in den vergangenen 4 Jahren durchaus mit Einzelprojekten erfolgreich gewesen.
Es ist ihr aber nicht so gelungen, die gemeinsame Klammer, die über diesen Projekten besteht, zu beschreiben. Und das wäre jetzt eine Aufgabe für eine neue große Koalition. Die muss sehr viel klarer die Vision für Deutschland in den nächsten 4, 5, 10 Jahren formulieren können.
Zumindest darin ist er sich mit SPD-Fraktionschefin Nahles einig. Sie verspricht mit Blick auf Mittwoch:
Wir gehen da ohne ein Kardinal von roten Linien rein. Aber natürlich mit einer klaren Vorstellung, was in unserem Land gebraucht wird in den nächsten Jahren.
Dass die Gespräche zügig zu einem Ergebnis kommen, wie es sich die Kanzlerin wünscht, ist dagegen ein Versprechen, das Andrea Nahles nicht geben möchte. Nach dem ersten Treffen am Mittwoch will der Parteivorstand nämlich zunächst darüber beraten, ob Sondierungsgespräche für die SPD überhaupt in Frage kommen.
Aus Berlin war das Julia Barth. Das Thema Regierungsbildung, das ist für die Grünen erstmal vom Tisch. Seit die Jamaika-Gespräche krachend gescheitert sind, ist klar, dass die Partei auf der Oppositionsbank sitzen bleibt. Die inhaltliche Ausrichtung wird die Bundesdelegiertenkonferenz im Januar beschließen. Und dort werden dann auch die personellen Weichen neu gestellt. Und 2 Personen drängen jetzt an die Spitze. Der grüne Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck, und die Brandenburger Klimaexpertin Annalena Baerbock. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Jamaika ist für die Grünen Geschichte. Die Träume mancher in der Parteispitze von möglichen Ministerposten vorerst ausgeträumt. Und so ist Robert Habeck wahrscheinlich nicht der einzige Grüne, den zurzeit eine Frage umtreibt.
Wer und wie wollen die Grünen eigentlich in Zukunft sein?
Das Wer in der Zukunft, das will der grüne Umweltminister aus Schleswig-Holstein demnächst verkörpern. Und das nicht wirklich überraschend. Als Shootingstar galt Habeck schon mit dem Ergebnis der Urwahl zum Spitzenkandidaten seiner Partei im Bundestagswahlkampf. Nur knapp verlor er da gegen Parteichef Cem Özdemir. Und während der Jamaika-Verhandlungen hat sich der 48-Jährige noch einmal ordentlich profiliert. Sein Ministeramt in Kiel will Habeck abgeben, sollte er zum grünen Parteichef gewählt werden, obwohl er diese Arbeit geradezu liebe, sagt er wörtlich.
Aber es ist eben nicht so, dass ich mich in erster Linie als Minister sehe, sondern als politische Person oder als politischer Mensch. Und entsprechend, wenn ich immer sage, man muss dahin gehen, wo es weh tut, man muss die Konflikte geradezu suchen und sie lösen muss, was eben auch für mich persönlich gelten.
Konflikte könnte es zunächst nach innen geben, denn Habeck mutet seiner Partei mit der Kandidatur einiges zu. Amt und Mandat will er erst nach einer Übergangsfrist trennen, um angefangene Projekte in Schleswig-Holstein zu Ende zu bringen.
Mir ist wichtig, und das habe ich ja gesagt, dass ich nach der Abschätzung, die ich vorgenommen habe, ein Jahr brauche. Plus minus. Und das muss satzungskonform sicher sein, sonst kann ich nicht antreten.
Und als Mann, der zum Realo-Flügel zählt, würde er zusätzlich den ungeschriebenen grünen Flügelausgleich ins Trudeln bringen. Denn neben der linken Simone Peter bewirbt sich jetzt auch eine Realpolitikerin für die Parteispitze. Annalena Baerbock, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, Fachfrau für Europa- und Klimapolitik. Noch Amtsinhaber Cem Özdemir beobachtet das Personalkarussell in seiner Partei nach außen hin gelassen, sieht seine Zukunft wohl in der Bundestagsfraktion, formuliert das aber eher vorsichtig.
Ich habe erklärt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen und meine Fähigkeiten entsprechend in der Fraktion einzubringen. Es ist aber auch klar, dass die Fraktion immer ein sensibles Gebilde ist.
Will heißen, die Spitzenposten mit Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sind wahrscheinlich schon besetzt. Anderes wird sich finden müssen für den bekannten Grünen. Für Robert Habeck ist die Bewerbung um den Parteivorsitz wahrscheinlich der letzte Versuch, in der Bundespolitik zu landen und seine Idee vom Wie einer grünen Zukunft zu verwirklichen.
Tatsächlich die Grünen unter den Bedingungen, unter den real existierenden Bedingungen des Wissens, wie Politik sich umsetzt und wie viele Kompromisse man schließen muss, wieder zu einer attraktiven Bewegungspartei zu machen.
Bettina Nutz aus Berlin war das. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Siemens hatte vor 4 Wochen angekündigt, rund 7.000 Stellen zu streichen, davon die Hälfte in Deutschland. Die Standorte Leipzig und Görlitz in Sachsen sollen ganz dicht gemacht werden. Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras hatte darum heute Vertreter des Konzerns und der Länder eingeladen, über die Zukunft der deutschen Werke zu sprechen. Herausgekommen sind dabei aber lediglich Absichtserklärungen. Aus Berlin, Jens Wiening.
Es ist immer die gleiche Frage. Wie verkauft man in der Öffentlichkeit ein Treffen, bei dem so gar nichts rausgekommen ist? Entweder man lächelt trotzdem.
Es war ein sehr gutes Gespräch.
Wie Bundeswirtschaftsministerin Tsipras, oder man sagt, was man denkt.
Dieses erste Gespräch war ein Informationsaustausch, leider nicht mehr.
So Wolfgang Tiefensee, der SPD-Wirtschaftsminister von Thüringen. Janina Kugel, Vorstandsmitglied von Siemens, sagte ganz unmissverständlich zum Thema Stellenabbau bei Siemens.
Das ist erstmal ein innerbetriebliches Thema. Und wenn wir weiter sind, dann können wir auch wieder mehr darüber diskutieren.
Wenn wir weiter sind, bedeutet konkret, Siemens wird nun mit den Betriebsräten über den geplanten Stellenabbau reden. 3.300 Arbeitsplätze sollen in Deutschland wegfallen. Geplant ist unter anderem 2 Werke in Sachsen, in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen, ein Werk in Erfurt verkauft werden. Auch in NRW, in Mülheim, sind 640 Stellen auf der Kippe.
Es ist uns klar, dass die Einschnitte, die wir geplant haben, sehr schmerzhaft sind und dass das auch natürlich Sorgen und Verunsicherung auslöst,
räumte Janina Kugel ein. Aber Kugel verwies auch auf den Strukturwandel, der aktuell vor allem den Kraftwerksbereich betreffe. Im Frühjahr soll es nun ein weiteres Treffen von Bund und Ländern mit Siemens geben. Man wolle im Dialog bleiben, so der Tenor. Als Bundeswirtschaftsministerin Tsipras gefragt wurde, wie konkret Bund und Länder denn helfen könnten, nannte sie als Optionen die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern und Hilfen bei der Infrastruktur. Tsipras appellierte aber auch an die Verantwortung von Siemens, weil die Bundesregierung
in den vergangenen 20 Jahren viel dafür getan hat, dass Siemens sich gut auch im Ausland positionieren konnte. Sprich, wir haben durch Bürgschaften immer unterstützt und auch an anderer Stelle finanziell geholfen.
Aber auch die Worte von Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee dürften Siemens kaum beeindrucken.
Siemens muss seinen Beitrag leisten, dass der Industriestandort Deutschland im Wettbewerb mit Asien und den USA auch weiter eine Zukunft hat. Das ist sowohl eine industriepolitische als auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe.
Und so dürfte das Weihnachtsfest für viele Siemens-Mitarbeiter ein sorgenvolles werden.
VW-Chef Matthias Müller schlägt vor, Dieselkraftstoff stärker zu besteuern und Umweltplaketten einzuführen. Das überrascht nun wirklich. Ausgerechnet aus dem Autokonzern kommt diese Forderung. Regierung und Umweltverbände reagieren naturgemäß höchst unterschiedlich. Und eine harte Nuss ist der Vorstoß auch für die leidgeprüften Besitzer von Dieselfahrzeugen. Von denen haben schließlich viele gedacht, sie kauften einen besonders umweltfreundlichen Volkswagen. Aus Hannover, Hilke Jansen.
Wir sollten den Sinn und Zweck von Dieselsubventionen hinterfragen. Der Diesel kann nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden. Mit diesen Worten aus einem Handelsblatt-Interview hat VW-Konzernchef Matthias Müller die Autobranche überrascht, wahrscheinlich auch entsetzt. Rückendeckung bekommt Müller aber vom VW-Anteilseigner Niedersachsen. Für SPD-Ministerpräsident Stefan Weil ist klar, die Zukunft gehört nicht dem Diesel, sondern der Elektromobilität.
Und wenn man in einem solchen mittelfristigen Prozess dann auch ein Beschleunigungsfaktor, beispielsweise durch einen Abbau von steuerlichen Vergünstigungen auf der einen Seite und einen Aufbau von Vergünstigungen auf der anderen Seite vorsehen würde, dann kann ich das nur richtig finden.
Damit ist eine Diskussion eröffnet, die lange in der Autoindustrie undenkbar war. Bisher war auch bei Volkswagen die Linie, dass der Dieselmotor wichtig sei und noch sehr lange im Markt bleiben werde. Die Autohersteller brauchen die Dieselautos, um die strengen Kohlendioxidgrenzen der EU einzuhalten. Ab 2020 dürfen die Neufahrzeuge eines Herstellers im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Ein Ziel, das mit Elektroautos sogar noch besser machbar wäre als mit dem Diesel. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh findet Müllers Vorschlag darum nicht schlecht.
Wir brauchen bei dem Thema Umweltschutz und natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit eine Antwort auf die 95 Gramm. Es gibt einen Vorschlag fürs EU-Parlament, weitere 30% runterzugehen. Das wird dann irgendwann nur funktionieren, wenn wir mindestens 40% Elektrofahrzeuge anbieten. Und deswegen kann man so einen Vorschlag zumindest diskutieren.
Aus der Perspektive von Volkswagen wäre die Umschichtung von Subventionen in Richtung E-Mobilität durchaus hilfreich. Die Wolfsburger haben in diesem Jahr eine Elektrooffensive gestartet. In den kommenden Jahren sollen etliche neue E-Autos auf den Markt kommen. Bis 2025 will der Konzern zur weltweiten Nummer 1 in der Elektromobilität aufsteigen. Betriebsratschef Osterloh betont allerdings auch, falls Subventionen umgeschichtet werden, wäre das nicht das Ende des Diesels, zumindest nicht sofort. Denn der Anstoß von VW-Chef Müller sei langfristig zu verstehen.
Er hat auch nicht davon geredet, dass man das in einem Schritt macht, sondern von schrittweiser Umstellung von Diesel hin in Richtung Elektromobilität. Da sagen wir natürlich auch als Arbeitnehmer immer, das Thema Infrastruktur muss gelöst sein, das Thema Reichweite muss gelöst sein, das Thema des Preises des Elektrofahrzeugs muss geregelt sein. Also das ist ein Schritt, den kann man machen und das wird, wie gesagt, nicht von heute auf morgen passieren.
In Berlin sieht man dagegen vorerst keinen Handlungsbedarf. Regierungssprecher Seibert sagte heute, die Bundesregierung habe gegenwärtig keine Pläne, an der Dieselbesteuerung etwas zu ändern.
Hilke Jansen aus Hannover. Die Waffengeschäfte blühen, ob Munition, Panzer oder Drohnen, die Branche brummt weltweit. Zum ersten Mal seit Jahren sind die Gewinne gestiegen. Vor allem US-amerikanische Konzerne liegen in Produktion und Verkäufen mit großem Abstand an der Weltspitze. Weit mehr als die Hälfte des gesamten Handels geht aufs Konto der USA. Das belegt der jüngste Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Carsten Schmiester berichtet.
Seit 2002 beobachten die Stockholmer Friedensforscher den globalen Markt für Rüstungsgüter. Im aktuellen Bericht, der sich auf das Jahr 2016 bezieht, sprechen sie nun von einer Trendwende. 5 Jahre lang seien die weltweiten Waffenverkäufe rückläufig gewesen, so SIPRI. Im vergangenen Jahr habe es aber wieder mehr gegeben, wenn auch nicht deutlich mehr. Rüstungskonzerne hätten 1,9% mehr Waffen und militärische Dienstleistungen verkauft als 2015. Das Gesamtvolumen der Geschäfte habe weltweit bei knapp 375 Milliarden US-Dollar gelegen, umgerechnet etwa 318 Milliarden Euro. Vor allem Konzerne aus den USA hätten ihre Umsätze deutlich erhöht, im geringeren Umfang aber auch Unternehmen aus Russland. Die Verkäufe westeuropäischer Firmen seien dagegen im Schnitt weitgehend stabil geblieben, mit Ausnahme britischer oder auch deutscher Konzerne, die teils kräftige Umsatzzuwächse verbucht hätten. Im Fall Deutschlands wird im SIPRI-Bericht von einer 6,6-prozentigen und damit überdurchschnittlichen Steigerung gesprochen. Die Unternehmen Krauss-Maffei-Wegmann mit einem Zuwachs von 12,8 und Rheinmetall mit plus 13,3% werden dabei besonders hervorgehoben. Grund dafür und generell für den weltweiten Anstieg von Waffenverkäufen sei die in Europa, vor allem aber im Nahen Osten und in Südostasien wieder gestiegene Nachfrage an Waffensystemen und militärischen Dienstleistungen, so SIPRI-Experte Peter Wesemann. Nach seinen Angaben haben davon Rüstungskonzerne auch in Brasilien mit einem durchschnittlichen Umsatzzuwachs von 10,8% oder türkische Unternehmen plus 27,6% profitiert. Firmen aus Südkorea haben dem Bericht zufolge 20,6% mehr Waffen verkauft. Japanische Unternehmen dagegen haben 2016 ein Minus von 6,4% verzeichnet. Keine Zahlen gibt es auch im aktuellen SIPRI-Bericht über die Geschäfte chinesischer Rüstungskonzerne. Die Stockholmer Friedensforscher begründen das erneut mit einem Zitat: Mangel an verlässlichen Informationen. Zu Deutsch: Anders als so gut wie alle anderen Unternehmen in der Welt halten die im Markt zunehmend bedeutsamen Chinesen weiterhin selbst Kernzahlen ihrer Waffenschmieden geheim.
Carsten Schmiester berichtete aus Stockholm. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.